können, muss D2 gemäß R phi n gleich Gamma M0 auch für diese M0 gelten. Übrigens, eine kleine Pause, eine Abschweifung. Wie kriegen Sie denn, wir sprechen ja immer von elektromagnetischen, gravitativen Wechselwirkungen, was sind denn bei Ihnen die Kern- und die schwachen Wechselwirkungen? Wie tauchen die dann überhaupt hier auf in dem Schema?
In diesem Schema? In dem Wechselwirkungsschema. Achtet jetzt. Das sind nachher Partialstrukturen.
Ja.
9 war ein heuristischer Schluss.
Ja. Ja.
Wenn man jetzt aber geometrische Letzteinheiten einführt, dann erkennt man, dass 9 keineswegs heuristisch zu sein braucht.
Mhm.
Und dass es eine Polymetrie gibt, eine Vielfachgeometrie. Mhm. Und hier tauchen diese eine Unmenge Wechselwirkungen nachher auf.
Mhm.
Das kann ich Ihnen sogar jetzt genau sagen. Warten Sie mal. Eine Menge Wechselwirkungen treten auf, die die verschiedensten Reichweiten haben,
mhm.
die aber auch voneinander abhängen.
Ja.
Und zwar bei der bei einer Hexametrie, also neutrale Korpuskel bei raumartiger Form oder Photon, sind es alleine 30 Wechselwirkungen.
Hm.
Bei der 9er Geometrie, wobei vom Photon wiederum Wechselwirkungen ausgehen, obwohl es selbst ein Wechselwirkungsfeld ist,
ja.
bei der 9er Geometrie geladener Korpuskeln sind es 72.
Hm.
Und bei der Bimetrie eines solchen Transterms,
ja.
sind es 2.
Mhm.
Das können Sie aber später lernen.
Diese Dinger stecken jetzt hier überhaupt nicht drin, also ist es verfehlt, nach einem einheitlichen Feldstärke-Tensor zu suchen, oder Energiedichte-Tensor, wo nun nein. also diese
nein, Sammelschutz das von könnte Anfang so nicht sind. Machen, das ist ganz unmöglich.
Ja.
Nicht?
Und auch die schwache Wechselwirkung,
nee,
ist das nicht ist einfach auf elektromagnetisch zurückzuführen, wie Sie es immer versuchen?
Ja, also das ist so auch mit diesen Mitteln noch nicht möglich.
Nicht? Ja.
Das kommt erst später.
Und das rutscht dann von selbst rein. Hatten Sie das vorher schon gewusst oder hatten Sie immer
nein, festgelegt? Nein, das hat sich aus dem Formalismus ergeben.
Mhm. Also Sie wussten vorher noch gar nicht, ob Sie sämtliche Wechselwirkungen nee. Erwischen und trotzdem kommt
Niveau, das gar nicht.
Das finde ich gut. Das finde ich interessant, ja.
Bitte?
Das finde ich interessant, dass Sie einfach weitergemacht haben.
Ja, das verstehe
ich. Obwohl Sie wussten.
Sehen Sie, ja. das sind ja hier alles Zwischenwege. Das
ja, ja.
sind inzwischen Zwischenergebnisse.
Ja.
Das muss natürlich ganz konsequent weitergeführt
ja,
werden.
Ja, ja.
Mhm. Na, worauf Sie
ja. Wenn man doch mal, ein Beispiel machen, dass sich das noch mal ein bisschen setzt.
Wie willst du noch Erdbeeren
für essen?
Was soll ich denn mit dem?
Ja, wenn wir noch Erdbeeren haben, ja.
Wir haben doch
noch,
die müssen weg.
Erstmal ein einfaches Beispiel. Für eine Integration etwa.
Was ist da auf? Nehmen Sie mal an.
Jeder noch 3 Löffel.
Ihr petronischer Integrant wäre bloß einfach die Folge ja. einfacher Zahlen.
Mhm.
N.
Ja.
Oder Nü, sagen wir
ja,
Nü.
Ja,
nicht?
Ja.
So, dann wäre das dicke S, Nü, Delta, Quer, Nü. Das wäre in diesem Fall einfach die Summe der von den Grenzen
ja,
an, zwischen
ja,
den ganzen angegebenen ja. Summe der ganzen
ja.
Zahlen.
Da, also wenn Sie da haben von 2 bis 5, nicht?
Ja.
ja.
Also in N halbe Klammer auf N plus 1.
Ja.
Wenn Sie das jetzt wieder, also wenn Sie N halbe Klammer auf N plus 1 Klammer zu,
ja.
Metronisch differenzieren wieder.
Ja.
Warten Sie mal. Das ist n halbe Klammer auf n plus 1 minus 1 halb Klammer auf n minus 1 zu mal n.
Ja.
Ja? Das wäre n Quadrat halbe minus n Quadrat halbe ist 0. N halbe minus minus n halbe, also n halbe plus n halbe ist n.
Ja.
Haben Sie es wieder. Sehen Sie? Och, man kann, aber bei
diesen, naja, das ist,
man kann partielle Integrationen herleiten, das mache ich dann auch.
Mhm.
Herr von Luttiger, das beherrscht, das ist eine feine Sache. kann man nicht schon ausprobieren. Da müssen Sie bloß diese Summe der arithmetischen Reihe wissen. Das genügt
immerhin
dann. Ja? Dann können Sie beliebige Zahlen theoretischer Funktionen summieren. Ja? Und zwar auf mit einem herrlichen Trick, und das haut auch immer hin. Ja?
Wie denn?
Ja, dann zum Beispiel bilden Sie mal die Summe der Kubikzahlen. Ja? Oder die Summe der Quadratzahlen und sowas. Ja? Das lässt sich mit dieser partiellen Methode schlagartig machen. Das werden Sie für morgen weitermachen, können Sie das mal sehen. Wenn Sie sich mal überlegen.
Und Entschuldigung, was wir jetzt machen, das ist ja doch alles erstmal in so einem einfachen Tensorium.
Ja.
Und wie sieht denn das aus nachher in Sechsen? Wie läuft
das? Wir machen es mit N-Dimensionen.
Ja, oder N, ja.
Nicht? Da können Sie dann ein Gegenstück zur partiellen Differenziation finden, wenn Sie die eine dieser N-Methodenziffern variieren.
Ja.
Sie können dann auch eine totale Differenziation machen, indem Sie die zusammensetzen.
Mhm.
Sie können aber auch mehrfache, also sozusagen metronische Gebietsintegrale, die dann Mehrfachsummen entsprechen.
Mhm.
Nicht? Das geht, das wird hier noch gezeigt.
Mhm.
Und zwar diese Netze,
diese
metronischen Netze, die nennen wir dann eine Hyperstruktur. Das ist eine metronische Hyperstruktur, weil hier lauter Gitter, die geodätischen Netze werden zu geodätischen Gittern, nicht? Und nun laufen mehrere Folgen von Metronenziffern durcheinander.
Ja.
Die dann, und dann gibt es dann noch die Feinstruktur, nicht? Und die Subraster, denn zum Beispiel so ein metronischer Unterraum, ein einfaches Tensorium, das eben, oder ein primitives Tensorium, das nur aus praktisch einem Volumen besteht, das Dimensionszahl der, zum Beispiel bei P gleich 2, eine Fläche entspricht, das hat nun wieder ein Raster. Dieses Raster entspricht jetzt aber der Begrenzung des ganzen Gebietes, das man untersuchen will. Mhm. Das gibt dann einen Subraster einer Feinstruktur, die man im Allgemeinen nicht zu bestimmen braucht.
Ja, ja, das ist interessant.
Und dann nachher die Synthese, also das geht bis 5, D2 heißt Selektoren, 3 und 4 weiß ich nicht, 5 weiß ich aber, das heißt Polymetrie relativer metaphorischer Kondensation. Und da muss man sich an die Symbolschrift gewöhnen, die ist etwas fremdartig. Nicht? Und dann in Kapitel 4 wird die Synthese vollzogen, im Kapitel 4 Deutsch 1. Ja? Da wird die Welt als metronische Hyperstruktur aufgefasst. Wegen Gleichung 15 und Gleichung 8. Das heißt direkt die Welt als Hyperstruktur, so heißt 4.
Ach, ich sehe hier gerade schon bei den Selektoren, da sind ja auch diese Rotationen.
Ja, deswegen, da ist es bei. Ne?
Also, ja.
Das sind Gegenstücke da.
Ja.
Nicht? Die übrigens tatsächlich zu infinitesimalen Operatoren werden.
Ja.
Und zwar der Selektor, wir haben da einmal den den Koordinationsselektor.
Was entspricht denn das eigentlich in der Differentialgeometrie? Beim Selektor
gar nichts, weil das ganzzahlig ist, können wir das jetzt hier gar nicht machen. Ein Selektor heißt Auswähler eigentlich.
Ja.
Und wenn Sie nun eine zahlentheoretische Funktion haben, zum Beispiel Pi von n, dann können Sie auch sagen, ich habe durch das Gesetz Phi eine Rechenvorschrift. Eine Rechenvorschrift, nehmen wir mal an, Phi von n wäre gleich n hoch 3 plus a n Quadrat. Dann können Sie sagen, meine Rechenvorschrift wählt aus den natürlichen Zahlen, die ich habe. Das sind Methodenziffern. Das heißt, hier fallen alle Brüche und so weiter weg. Wir reduzieren das wieder auf die einfachen Zahlenfolgen.
Ja.
Von natürlichen Zahlen. Da wählt jetzt unser Gesetz Phi die Kubikzahlen aus, addiert dazu die Quadratzahlen, die mit einer konstanten A zu multiplizieren sind. Mhm. Das heißt, das ist eine Ausfallregel. Wir können sagen, Phi ist gleich, Klammer auf, Klammer zu hoch 3. Mhm. Das ist ein Platzhalter sozusagen.
Ja,
plus
ja.
Mhm. Konstante mal Klammer auf, Klammer zu Quadrat.
Ja.
Und das nennen wir jetzt den Selektor Groß Phi.
Ja.
Und sagen, die Funktion Phi ist gleich. Der Selektor, Auswähler Groß Phi, schreiben ein Semikolon und ein kleines N.
Ja.
Das heißt, aus der einfachen Folge der Zahlen wählt jetzt Groß Phi nach der Vorschrift des Selektors die Zahlen aus und das gibt diese Funktion Phi von N. Und diese Selektorschreibweise ist nämlich sehr praktisch.
Ja, sieht ja aus wie, ja, ja.
Nicht,
das ist ein Operator, nicht?
Ja, natürlich. Mhm. Sie können jetzt Selektoren zusammenfügen und bekommen eine Art Operatorbegriff, und zwar den Funktionalselektor.
Mhm.
Das ist im Grunde genommen nichts weiter als ein Operator,
ja,
der bloß hier nicht eine Deformation eines Kontinuums macht, nein, der irgendwelche Ausfallregeln enthält. Nicht?
Ja.
Also das ist eine Vorschrift für Ausfallregeln.
Ja.
Und nun dürfte eins in dem Zusammenhang ganz interessant werden. Sie können nämlich später die quantenmechanischen Ausfallregeln alle durch Selektoren beschreiben.
Mhm,
Das sind in Wahrheit alle Selektoren.
Und in ganz allgemein könnte ich mir vorstellen, dass gerade diese Metronenrechnung besonders geeignet ist für Rechnungen mit Digitalrechnern, dass man da also sämtliche Funktionen, also flott programmieren kann.
Das geht doch,
Und dass man dass das wahrscheinlich das Adäquate ist für einen
Ja, also vor allem, es geht auch, wenn man keinen, ich weiß nicht, diese Algotronik ist, glaube ich, kein Digitalrechner.
Naja,
aber ich habe die Möglichkeit des Dekrementierens ganzzahliger Indizes für das Indexregister.
Ja.
Na ja, und nun kann ich den Dekrementierbefehl benutzen und kann jetzt beliebige ganze Zahlen machen. Das sind alles Methodenziffern.
Ja, ja.
Ich meine, also, zum Beispiel methodische Gleichheit. Deswegen, das Ganze, diese Massenformel von uns, ist nichts weiter als eine Methodengleichung.
Ja.
Das ist einfach eine zwölfdimensionale Methodenfunktion. Nicht? Eigentlich würde ich sagen, nur eine vierdimensionale, weil nur vier Parameter, ganzzahlige Parameter, also andere sind ja Quantenzahlen, die Symmetrien benötigen.
Naja, aber
ich glaube, der Herr Dürrdeck, ich habe das so im Gefühl, weil der so zustimmend war. Ich sage das, ich glaube, er sagt doch ja Fundamentalsymmetrie, da streitet man sich ja, was ist nun fundamental? Sind sie ganz klein oder riesengroß? Und ich habe nämlich den Eindruck, die eigentliche Fundamentalsymmetrie ganz klein.
Ja, ja,
Baryonziffern, die so spielen, weiter nichts.
Ja.
Und daraus bauen sich jetzt höhere Symmetrien auf, die dann aber auch durchbrochen werden.
Ja.
Ich erklärte ihm das.
Ja.
Ich weiß nicht, was er dazu gesagt hat.
Naja, er ging so mit und interessiert,
Und wahrscheinlich war das gar nichts Neues, das weiß der doch alleine
sicher.
Ich meine, ich habe nämlich bei ihm, dem englischen Ding, doch sowas ähnliches gelesen.
Eben, ist ja auch.
Es war irgendwas, lassen wir doch mal den ganzen Kram bleiben mit Geschmack und Geruch und Gestank und was wir da alles gekannt sein haben, sondern sagen wir mal, nur Baryonziffer und Isospin sind wirkliche Symmetrien, alles andere. Nee? Und ich meine, wir haben es doch auch, wenn sich die Gleichungen vergegenwärtigen, wir können doch alles auf die Baryonziffer K zurückführen.
Ja.
Nicht? Alles. Und nur das mögliche Isospin-Intervall wird durch K begrenzt. Ich kann innerhalb dieses durch K begrenzten Intervalls die Isospine wählen. Aber die Grenze wird durch K gesetzt und alles andere, Spin, alles andere, geht auf K zurück und auf ein Isospin dann wieder.
Ich möchte nochmal zurückkommen darauf, auf die Möglichkeit, dass man vielleicht mit dem Rechner sehr viel besser arbeiten kann, hier in dieser Methodenschreibweise.
Ja.
Es dreht sich um Folgendes. Mit den Analogrechnern simuliert man oder regelt und steuert man ja direkt, also im Online-Prozess. Das lässt sich nicht machen mit Digitalrechnern. Und wenn man jetzt aber die Digitalrechnung oder die Rechnungsart auf Metronenrechnung umstrickt, dann hat man ja sowas Ähnliches, ein Analogon fürs Analogrechenverfahren, in der Mitronenrechenweise. Ja. Das müsste ja für Regelkreise und alle diese Dinge ganz vorzüglich laufen, weil man bloß die Bits zu verschieben braucht und dann immer Metronen danach schiebt, nicht?
Ja.
Je nachdem. Ganz
klar. Ja, das wird, wie gesagt, ja von Ludwig, da habe ich mir bisher wirklich noch keine Gedanken
drüber gemacht. Ja, aber das ist
eine große Anwendung. Herrlich mit dem Dekrementierbefehl laufende Metronen produzieren, ganz toll mit der Eurotronik.
Ja. Naja, ich meine also wirklich bei diesen Online-Prozessen, wo man, da gibt es auch keinen deutschen Ausdruck für Online, nicht?
Einwegprozesse.
Ja.
Nee, oder heißt Online oder ON?
On, also währenddessen Prozess, nicht? Hm? Während da irgendwas läuft, also gerade beim Regler, nicht, dann wird gerechnet. Das wird also
ach so, ja, das kann man doch gut ins Deutsche überbringen.
Ja, schlecht. Und wird dann zu lang.
Also ein Prozess ein Ding, wird gemacht und es wird zugleich gerechnet.
Ja, ja.
Na, wenn also ich Prozesssteuerung habe und ich habe Rechenprogramme.
Ja.
Und weiter ja gar nicht. Da würde ich sagen, das eine ist das Rechenprogramm, das zweite ist der Prozess und dann habe ich noch ein Doppelprogramm laufen. Nicht? Das wäre online.
Naja, also online bedeutet, dass der Prozess immer untersucht, gerade läuft, während man rechnet. Und sonst beziehe sich Rechnung vielleicht auf etwas, was man schon gemacht hat oder was man noch machen wird. Und es ist vom Prozess entkoppelt. Aber wenn man dabei ist, dann sagt man online. Und da habe ich also wirklich noch nichts richtiges Deutsches gefunden dafür.
Nee, also ich finde, gerade in der Rechnertechnik haben die Amerikaner große Verdienste. Gar nicht zu machen.
Ja, sicher.
Und gar nicht zu wollen. Mhm. Und ich finde, wer hier als Urheber die Dinge bringt, der kann auch die Begriffe formen.
Naja.
Und beispielsweise, wenn ich auch sonst was gegen Anglismen habe, aber zum Beispiel Wort Spien, werde ich grundsätzlich benutzen, weil es nämlich wer hat das Wort geprägt? Ja, Goudsmith war es, glaube ich.
Ja?
Mhm. Oder ich weiß nicht, ob der
also,
aber ich meine, der hat es aus seiner Muttersprache entnommen und hat sich um die Sache verdient gemacht und damit hat er sich einen Grabstein gesetzt.
Ja.
Nicht? Und deswegen benutze ich das Wort Spien. Mhm. Zum Beispiel an den Beschleunigern. Ich würde auch nie für gut heißen, das englische Wort Target abzulösen.
Mhm.
Denn das ist nun mal tatsächlich eine amerikanische Arbeit.
Ja. Sie würden es dann auch für gut heißen, dass man Flower sagt, also Quark und
Frog. Naja, also vorausgesetzt, das hätte was für sich, ja.
Ja.
Aber ich.
Ja.
Und wenn die anfangen, hier in der Terminologie eine Harlekinade aufzuführen. Hm.
Ja, yeah. Nee, danke. Harlekinade.
Naja.
Ja, ja.
Drüben machen sie fortschrittliche Wissenschaft, die nachher in ihren Begriffen in jedem Zirkus als Harlekin auftreten könnte. Und wir haben in der Kommunalpolitik Leute sitzen, die sie in jedem Warenhaus als Spucknapfhalter anstellen sollen. Und das nennt sich nun die neue Zeit. Ja.
Also was Sie hier sehr schön gemacht haben in der Arbeit, das ist zu zeigen, wie alles miteinander zusammenhängt und dass man wirklich einen Fall nach dem anderen lösen muss.
Natürlich
und das erfordert ja vom Leser sehr viel und jetzt kommt mir das ganz klar und wird allen anderen auch klar werden, dass das überhaupt niemals möglich gewesen ist, es ohne Buch, sondern vielleicht so als Artikel irgendwie abzusetzen.
Nein,
das geht nicht.
Das geht nicht. Und auch diese Sache hat die Schwierigkeiten, auch das ist auf einem höheren Zusammenhang ausgebrochen.
Ja.
Denn diese Methodentheorie ist eigentlich die die Theorie die selektiven semantischen Iteratoren. Ja? Daraus stammt das, eigentlich ein Begriff aus dieser Syntrix-Theorie.
Ja.
Na, Frau Hagen,
ach, den haben Sie, also auch die Metronentheorie haben Sie nicht aufgrund der
Quantisierung? Nein, das ist ursprünglich entstanden aus dieser Syntrix-Theorie.
Ja.
Ja.
Ich habe schon.
Aber und zwar deshalb, weil ich, das muss so 1954 gewesen sein, gelernt habe. Wir haben es in der Natur unter Umständen mit geometrischen Letzteinheiten zu tun.
Ja, ja.
Denn dieser Gedanke hier, der zur Gleichung 15 führte, den habe ich damals schon 1954, 55 entwickelt.
Mhm.
Und dann wurde mir klar, wenn wir es aber mit solchen Letzteinheiten zu tun haben, dann muss in der anthropomorphen Symmetrie,
ja,
muss der Iterator, der eben im quantitativen Bereich,
mhm,
eben aus vorgegebenen Zahlenkörpern nun solche unabhängigen Wertevorräte induziert, die sich, ja, wiederholen, daher Iterator.
Ja.
Nicht? So wird zum Beispiel aus dem, wir kommen hier als quantitativen Metrophor einfach mit den komplexen Zahlen raus.
Mhm.
Wir haben aber einen Iterator, der induziert, jetzt iteriert jetzt dreimal die Folge, die unabhängigen Wertevorräte der reellen Zahlen und dreimal die Wertevorräte der imaginären Zahlen,
ja,
und baut somit jetzt den, mhm, R6 auf.
Mhm.
Und nun wird klar, wir haben ja noch den Fall, es ist ja möglich, dass hier nicht beliebige Teilbarkeiten vorliegen, mhm, und dass das ganz andere Mengen sind,
ja,
dann, mhm, muss dieser Iterator selektiv wirken.
Ja.
Und, mhm, bezogen auf diese Dinge ist nun diese Methodentheorie entstanden,
mhm,
und nachher wurde bestätigt, wir haben tatsächlich zweidimensionale Letzteinheiten.
Da haben Sie aber Glück gehabt.
Naja.
Oder war das schon intuitiv irgendwie vorgezeichnet? Haben Sie das alles...
Na, nicht intuitiv, das, nee, ist einfach der zwangsläufige Folge.
Ja.
Und wo das in Wahrheit herkommt, das sehen Sie an manchen Stellen dieser Kopie. Das ist dann einfach gestrichen worden.
Ja, das habe ich noch nicht gesehen.
Hm. Ja, so Streichung, ja, wenn etwas plötzlich in diesen ursprünglichen Zusammenhang wies, ja,
ja,
das brauchen die nicht zu wissen.
Ja, ja.
Aber es kommt manchmal,
ja,
vor.
Ja, das ist,
wenn so durch.
Ich habe es noch nicht. Ah ja, doch, ja, ja. Semantischen Iterators, ja, sehe ich hier gerade, ist gestrichen zum Beispiel.
Ich bin ja geneigt, die Seiten noch anzuschreiben.
Ach, das würde ich nicht vorhaben. Die viele Arbeit und bloß deswegen wegen des Druckers, ne? Das würde ich nicht machen. Ach ja, Polymetrie relativer metaphorischer Kondensation, das ist auf Seite 107.
Das wird ein bisschen interessanter.
Ja. Mhm. Naja, also ab jetzt muss ich wirklich etwas schärfer mitdenken, sehe ich hier.
Und da werden Sie nachher zum Schluss lernen, von diesem Deutsch 5, ja,
ja,
im ersten Paragraph, wenn Sie lernen, warum es bisher unmöglich war, die allgemeine Relativitätstheorie zu quantisieren. Die geht nämlich so auch gar nicht.
Warum meinen Sie jetzt? Weil man das Wirkungsquantum da niemals hineingekriegt hätte.
Naja, wir haben es ja eigentlich.
Oder
weil man die Operatoren nicht angeben.
Ach so.
In Gleichung 8 ist ja dieses C und diese C-Klammer, ja, diese völlig unbekannte Funktion. Die, wir wissen nur,
ja,
die,
ja,
müssen da, stimmt, sein.
Ja, 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 ja.
Wie das nun geht, wir wissen es nicht.
Nicht.
Wir wissen nur, wenn wir einen Makrobereich geben, dann entsteht der Ricci-Tensor oder der Krümmungstensor.
Ja.
Mehr wissen wir nicht.
Ja.
Nicht.
Ja.
Wie das nun im Inneren aussieht, ist unbekannt. Mhm. Aber wenn man jetzt, ich gebe hier ein Methodisierungsverfahren.
Ja.
Wie, das ist glaube ich, in 5 Punkte werden die Schritte werden hier aufgeteilt.
Mhm.
Ist hier auch etwas zusammengestrichen worden.
Mhm.
Nicht? Weil da auch wieder dieser übergeordnete Zusammenhang reinspielte.
Mhm.
Nicht? Und nun kann man einen Übergang machen, man kann einen Selektor finden, einen Auswahlprinzip.
Mhm.
Einmal, dass im Mikro, man kann sagen, diese Christoffel-Symbole können durch einen Selektor dargestellt werden, den ich Fundamentalkondensor nenne.
Mhm.
Damit geraten die aber bereits in den submikromaren Bereich.
Ja, ja.
Das heißt, unsere G-Klammer-Matrix wird zum gleichen Selektor. Wir haben dieses Gamma IKM gegen diese G-Klammer IKM gegen, wenn es noch weiter runter geht,
ja,
in Submikrobereich,
ja,
gegen den Kondensor IKM, der einwirkt auf die Zahlen N.
Ja.
Und den können wir auch sagen, das geht ein Eckchen, Klammer auf, Eckchen zu, Dach drüber, das ist das Symbol für den Fundamentalkondensor. Und dann haben wir die Differentiale, die wir jetzt auch metronisieren können, das heißt, wir können jetzt den Krümmungstensor metronisieren und rutschen mit dem Krümmungstensor gleich in den submikromaren Bereich. Das heißt, RIKMP gegen ein Selektor der tensorieller Art, vierten Grades Rho, kontra I, KPM, Semikolon N. Ja. Und diesen Rho kann man jetzt durch Kondensoren darstellen und sieht, dass der Kondensor zwar angibt, wie eine Raumstruktur deformiert ist, das Maß der Deformation sind die Verdichtungen des metronischen Maßstabes, so ungefähr wie die Höhenlinien auf einer Landkarte. Und dann kann man zeigen, dass dieser Krümmungstensor in der metronisierten Form einen Selektor gibt, der den, sagt man, den Eindruck, dass der nicht als Kondensor von, sondern als Kompressor von Raumstrukturen bringt. Ich nenne auch direkt den Strukturkompressor. Und nun kann man aber zeigen, dass die Operation der Kovarianten-Differenziation auch metronisiert werden können, beliebige gemischt variante Tensorfelder, aber dass jetzt die Signaturen, also wie die Verschiebungsfelder beschaffen, diese Terme beschaffen sind, dass die im Gegensatz zur infinitesimalen Kovarianten-Differenziation nicht einförmig zu sein brauchen. Das heißt, ich habe jetzt die Möglichkeit, alle im nicht-thermitischen Fall, alle 6 Möglichkeiten nach der Metronisierung in die Typensignatur zu bringen. Und nun kann ich diesen Raumkompressor darstellen, ganz einfacher Weise, durch einen solchen Selektor, den ich Kondensfeldselektor nenne. Das entspricht der Kovariantendifferenziation im metronischen Bereich. Und zwar ist dieser Kondensfeldselektor, er wirkt nur kovariant, hat also die Indizierung unten als Suffixen Minus, und wirkt dann nur in einer Signatur, nämlich kovariant, in zweifacher Weise, nämlich im Typ in der Modalität 1 mit dem Kondensor und in der Modalität 6 der Fehlstelle.
Was ist jetzt Fehlstelle?
Fehlstelle heißt, da wäre Ihr Christoffel-Symbol mit 0 multipliziert, ist nicht da.
Ach so.
Ja. Und nun können Sie durch eine Determinante als Faktor und diesen Kondensfeldselektor, den Sie einwirken, den können, das können Sie jetzt als einen Selektor auffassen, den ich mit groß K bezeichne. Das ist der Strukturkondensor. Der wirkt jetzt als Funktionalselektor auf den Fundamentalkondensor ein und der wählt, das Ganze wählt dann aus den positiven Zahlen jetzt die ganzen raus. Und dann haben Sie die metronische Form des Krümmungstensors.
Ja.
Und der Strukturkompressor, der eben als Selektor den auch den Krümmungstensor liefert. Der ist also dieser vierte Tensor Rho, ja, vierten Grades, ist dieser Strukturkondensor, der einwirkt auf den Fundamentalkondensor. Sodass dieser determinantenhafte Strukturkondensor sozusagen der darstellende Selektor Ihres Strukturkompressors ist. Andererseits haben wir in der Gleichung 8 aber den Krümmungstensor gegen C, das tensoriell einwirkt auf die G-Klammer-Matrix. Andererseits, metronisch läuft das weiter in diesen Strukturkompressor. Das heißt, Sie können jetzt die mikromare Stufe überspringen, das bedeutet Ihr Übergang. R gegen Rho ist dasselbe wie C G-Klammer-Matrix gegen Rho, weil das ja beides in submikromaren Bereich weist. So, C, G-Klammer-Matrix, ist dann aber identisch mit Strukturkondensor einwirkend auf Fundamentalkondensor, Semikolon N. Und damit haben Sie die Metronisierung der linken Seite der Gleichung 8 durchgeführt. Und mit der rechten Seite geschieht etwas Ähnliches, weil nämlich die Strukturstufen erhalten bleiben. Die verschieben sich etwas durch Tau, aber die daran wird nichts, aber dadurch wird aber auch gar nichts an der Eigenschaft des diskreten Punktspektrums geändert.
Ja.
Nun geht nur noch Vektor Lambda tensoriell mit G-Klammer-Matrix rüber, Vektor Lambda tensoriell mit dem Fundamentalkondensor auf N.
Ja.
Wenn Sie es nun vergleichen, kommen Sie in der Gleichung Raum, jetzt Raumkondensor oder Strukturkondensor, ja. Semikolon, Fundamentalkondensor gleich Vektor Lambda tensoriell mit Fundamentalkondensor. Das ist eine reine Selektorgleichung. Mhm. Und könnte auf die andere Seite gehen und sagen, L sei ein Selektor, der aus dem Raumkondensor minus Vektor Lambda tensoriell mit irgendwas.
Ach so.
Dann kriegen Sie eine furchtbar einfache Gleichung und haben Sie die Synthese zwischen 8 und 15 geleistet, indem Sie sagen, L, der Selektor L, der so definiert ist, einwirkt auf den Fundamentaltensor, ist der Fundamentalkondensor, ist gleich ein tensorieller Nullselektor vom vierten Grad. Und nun nenne ich diesen Selektor L den Weltselektor, denn von den überhaupt möglichen metronischen Gegenstücken zu den Christoffel-Symbolen, diesen Selektoren, von all dort möglichen, sind nur solche Weltstrukturen des R6, die dadurch gekennzeichnet, dass L, dieser Selektor L, auf sie einwirkt und macht sie zu Null.
Ja.
Nur die sind zulässig. Alles andere sind Fiktionen, das sind keine Weltstrukturen. Und so ist dann die Gleichung 19 hier in der Sache, die so zum Schluss hin, ja, eigentlich ein ziemlich übergeordnetes Prinzip, dass das bereits übergeordnete Prinzip 8, weil ja das Matrizenspektrum rückgängig gemacht ist, und das Prinzip 15 jetzt gemeinsam enthält, aber unter Verwendung der Methoden aus dem Kapitel 3, die wir jetzt
haben. Sie sagten Weltstrukturen. Sie sagten vorhin auch Ereignisse. Es gibt Ereignisse, ohne dass das Ereignisse Strukturen sind. Was sind jetzt Weltstrukturen oder
keine? Also Weltstrukturen sind immer deformierte Ereignisstrukturen, die sich unterscheiden lassen.
Es
gibt, das Ereignis ist ein punktförmiges Ereignis.
Ja.
Infinitesimal gesehen. Ja. In Wirklichkeit gibt es auch kleinste Zeiten wegen der Metronisierung.
Ja.
Aber wenn nun irgendetwas da ist, was sich von dem Nichts der Euklidizität abhebt, dann ist es eine Struktur. Und jetzt die Frage, welche Strukturen kann es in dieser Welt überhaupt geben?
Ja.
Diese Strukturen sind Kondensationsmaße, das heißt Krümmungen, die nachher zwar das Metron invariant lassen, die aber dann in der Projektion auf die leere Bezugsfeld des Koordinatensystem C, dann nachher diesen...
Das heißt, bildlich dargestellt, Strukturen treten immer auf, wenn man eine Fläche von der Seite betrachtet und die sich beult, sonst nie.
Sonst muss eine Deformation da sein. Sonst haben wir die leere Welt.
Ja.
Und jetzt werden aber diese Strukturen, diese metrischen Deformationen, die ja als dann nachher in im physischen Raum als das erscheint, was uns als Welt eben tatsächlich gegenwärtig ist, nicht wahr? Und in ihrem zeitlichen Verlauf, in zeitlichen Änderungen. Das kann beschrieben werden durch diese Höhenlinien oder Verdichtungen metronischen Maßstabes. Und jetzt kommt es darauf an, in dieser R6-Welt den empirischen Sätzen A bis D entsprechend. Was ist denn überhaupt, ich habe eine unendliche Zahl möglicher Deformationen, was ist denn davon eigentlich Weltstruktur, was tatsächlich real in dem R6 auftritt und dann im R3 sich als unsere Welt manifestiert, was ist denn da überhaupt möglich?
Ja.
Und da wählt nun dieser Weltselektor aus der unendlichen Mannigfaltigkeit diejenigen Kondensoren aus, die wirkliche Weltstrukturen beschreiben, indem es heißt, wenn eben der Selektor L auf den Kondensor wirkt, dann löscht er ihn. Und das sind eben die Weltstrukturen. Daher Weltselektor, bloß Weltgleichung wollte ich nicht dazu sagen, weil ich Heisenberg immer unter der Hand hochgenommen habe, weil ich immer gesagt habe, ich bin zwar nicht so arrogant und nenne das Weltgleichung, dafür stimmt es aber nachher.
Er hat es ja wahrscheinlich selber auch nicht genannt.
Ach, was, das haben andere gemacht.
Herr Heim, ich gehe ins Bett, gute Nacht.
Wir gehen auch gleich ins
Bett. Schlafen Sie gut.
Frau Luthi, ja.
Gute Nacht.
Sie haben noch ein Glas hier und dann haben Sie noch Erdbeeren. 3 Löffel sind es bloß noch für jeden gewesen.
Das ist ja erfreulich.
Ja, vielleicht zuerst trinken und dann die Erdbeeren, nicht? Vielleicht erst austrinken und später dann die Erdbeeren.
Nee, umgekehrt.
Ja, ich wollte nicht.
Burkhard, du hast zugemacht, ne? Erst Erdbeeren und dann austrinken, so wie ich dich kenne.
Ich glaube auch.
Aha, gut, dann tu mal du den Schlüssel.
So, mein Schatz, dass wir hier nicht klickern.
Ja.
Ja.
Das ist so eine schöne, in sich geschlossene Sache. Aber schwierig, es ist doch, weil es doch ein bisschen mehr Nachdenken erfordert. Man muss doch in alle Winkel so hineindenken. Und, wenn die Leute wüssten, die so...
Also auf sich zukommen.
Das eine oder das andere Mal machen, so ganz rein sich spezialisiert ja, haben.
Genau.
Und sie wollen das Ganze verstehen. Dann müssen sie ja wirklich...
Das muss erstmal wieder da sein.
Ja, ja. Ich spreche
auch. Es regnet ja immer noch oder schon wieder.
Ja, hoffentlich so. Ist morgen wieder weg.
Nee.
Ja, ich meine.
Ich bin wieder da.
Ja, ich meine, diese ganze Theorie ist so schön und geschlossen, erfordert aber von den Spezialisten, die sich dann später damit beschäftigen wollen, weil der eine ein bisschen was über Kernphysik wissen will, der andere ein bisschen was über Gravitationstheorie, und der nächste vielleicht hier den mathematischen Teil, erfordert aber, dass die ja auch jetzt erstmal umdenken müssen, nämlich wieder ganzheitlich denken lernen müssen.
Ja.
Und das habe ich ja bei Ihnen nun gelernt, dass das sehr viel Spaß macht und dass das einem direkt wieder Spaß an der ganzen Physik macht. Das ist klar. Und so wird es wahrscheinlich vielen gehen, die sich dann hineindenken werden.
Bin gespannt, was Nur dazu sagt.
Wenn er es doch bloß lesen würde, wenn er die Zeit dazu hätte. Aber ich nehme
ich
an,
nehme es schon
wenn
an.
Sie ihm das Buch geben und sagen,
wenn nur wenn er nämlich wirklich nicht mehr weiter weiß, ja, dann packt er alles erstmal an, was irgendwie Erfolg verspricht.
Ja, na, im Moment sieht es mir nicht so aus, dass der nach irgendeiner Sache sucht und wirklich arbeitet, sondern der managt jetzt einfach. Der ist ja jetzt der Chef geworden, ja.
Das gefällt ihm ja nicht so besonders.
Aber ihm gefällt das schon. Ich meine, auf der einen Seite freut er sich ja auch, dass er jetzt machen kann, was er will. Und von allen neuen Nachrichten ist immer der Erste, der die Nachricht kriegt. Nicht? Und alle nehmen ihn als Direktor vom Max-Planck-Institut natürlich so furchtbar ernst. Ist er ja auch. Aber
ich glaube, also mir ist es lieber, ich kriege die Nachrichten ein bisschen später und brauche mich nicht daran zu ärgern.
Ja. Wie der Dr. Hötzel, der sagte, ich wünsche nicht, informiert zu werden. Wie wenn wir sagen, warum machen Sie denn nicht, wenn Sie einen Fernseher haben, die Nachrichten an? Das ist für mich immer das Wichtigste, sagte ihm. Ich wünsche nicht, informiert zu werden. Ja, das hatte ich jetzt nicht richtig verstanden.
Das ist ein Faultier, der Herr Hötzel.
Ja, nein, ich sagte ja, aber Sie müssen doch dann wissen, was... Nein, ich wünsche nicht, ich verbitte mir, dass mir Informationen vorgesetzt werden, die ich nicht mag.
Das ist doch der sagt, 65 müsste man sein.
Ja, ja.
Der herrliche Dach, der ungenutzt verpufft.
Ja. Draußen verpufft das Wetter so ungenutzt, ne? Und man sitzt hier.
Ja, von Lucia, das ist jetzt ein bisschen langweiliger Teil. Aber
naja, das muss auch, aber ich möchte das am besten morgen wieder aufgreifen.
Jetzt machen wir Pusher das auch nicht mehr.
Weil ich einfach nicht mehr sprechen kann so recht. Und das ist einfach ein bisschen dusselig, dann sieht man nicht mehr so richtig.
Ja, sicher, bloß nicht, danke nicht.
Wie geht's der Lied vorheim? Das war auch immer so, ne? Wenn Sie lange lesen.
Das wird dann manchmal zu viel.
Ja, Moment, da ist... Aber ich freue mich ja doch, dass Sie es jetzt haben. Dass Sie da so weit gekommen sind.
Das habe ich schon sehr lange, Herr Polut.
Naja, natürlich, ich meine, jetzt vorbereitet haben.
Das ist nur ein kleiner Ausschnitt.
Ja. Naja, aber dass man wirklich jetzt sich mal in Ruhe hinsetzen kann, dann auch, wenn es soweit ist.
Das ist ein kleiner Ausschnitt aus dem, was da heißt.
Ja, ja.
Das ist aber, wenn Sie Spiritismus machen wollen, ist das
die
kleine Einmaleins.
Ja, die armen Hündchen. Ja. Das heißt, Bender, der das nicht gelesen hat, der ist kein Bender.
Sagen wir, liest Bender eigentlich überhaupt was?
Weiß nicht, seine eigene Zeitung vielleicht? Ich weiß es nicht.
Ich meine, Er redet mit mir so oft, ja. Sagt dann, ja, sagen Sie mal, wie können wir denn das anfassen, was sagen Sie dazu? Hm. Und da habe ich doch das und das erlebt. Da habe ich immer gesagt, ja gut, meine Meinung dazu werde ich mal bei Imago Mundi veröffentlichen. Hm. Jetzt ist der kosmische Erlebnisraum seit 4 Jahren offen. Ob der das wohl jemals angeguckt hat?
Ich glaube schon, denn er wagt sich ja auch auf Vorträgen zu solchen Behauptungen vor. Er hat ja recht, aber ich meine, es ist doch immerhin heikel und riskant zu sagen, dass es eine theoretische Annäherung gibt. Die erfolgversprechendste stammt von einem gewissen Physiker, dem blinden Physiker Burkhard Heim. Das sagt er ja. Mhm. Und zwar habe ich ihn so gehört, bei Siemens hat er mal einen Vortrag gehalten, da hat mich der Schneider mal mit eingeladen. Mhm. Er wusste also nicht, wer da ist und dass da Leute sind, die den Heim jetzt mal in Anführungsstrich kennen würden. Und da war er unterstützt worden von, ja, wer war es? Bauer? Nein, das war von Karger.
Ach, Karger,
und,
ja.
Und da kam also nachher eine Diskussion nochmal und einige Siemens-Physiker, die fragten, wen meinen Sie da mit dem Physiker? Da hat er ihren Namen nicht genannt. Und reichte also Karger die Frage weiter an Bender nochmal, weil der die Diskussion leitete, der Karger. Und ich wusste genau, was jetzt kommt. Und dann sagte Bender, naja, also ich meine den Heim. Ach ja, 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 natürlich, ja. Und dann sagt er das nochmal ganz laut. Ja, ja, Heim. Nee? Hm. Also das erzählt er immer wieder. Hm. Und ich glaube...
Muss er schon irgendwie mal gelesen haben.
Ja, ja. Und er hat über Kornbachs ist ja Dr. Kornbachs, der
Theoretiker, den kennt wahrscheinlich. Ich weiß, der hat diese langweilige Geschichte da geschrieben. Das ist, ja,
ja, ja.
Naja, der Freund, der sagte, glaube ich, dass das eine diffuse Geschichte ist.
Ne? Ja, da hat ein Spezialist sein ganzes Fachgebiet mal abgeräumt, nicht? Und nach Auswegen gesucht. Ja, was ich meine ist, dass der Kornwachs sich sehr dafür interessiert, und zwar auch im Auftrage Benders.
Nicht? Ja, ja. In Innsbruck, glaube ich, wird mir Bender gute Bälle zuwerfen.
Ja, da wird ja wahrscheinlich Kornbergs oder werden nicht. Bauer und andere Herren der Beetz, die werden ja auch dabei sein.
Also, was ich gerne möchte, dass Bender sich an das hält, was er in dem Programm, der Kurzfassung, gegeben hat. Er will Stellung nehmen, insbesondere zu Spukerscheinungen und Tonbandsachen.
Ja.
Und ich weiß genau, wo es drauf rausläuft, er wird zeigen, dass hier überhaupt kein Ansatz da ist, eine spiritistische These zu unterbauen.
Ja.
Ist ja in Wahrheit auch nicht da, denn man kann all das auch woanders verstehen. Und wenn diese Zweideutigkeit da ist, hat das keinen Zweck.
Ja.
Er will sich dann mit dieser Tonbandgeschichte auseinandersetzen, wird sie wahrscheinlich in der Form, wie es vereinsmäßig gemacht wird, zerreißen.
Ja.
Dann.
Na, hoffentlich. Also das kann nämlich auch passieren. Das ist ihm ja passiert hier im Fernsehen, dass er den Jürgensen nochmal aufgebaut hat.
Also das war ja
ein dicker Hund. Ja, ja, eben.
Wissen Sie, wer das mit dem Schlager verzapft?
Ja, ja, ich weiß.
Der Simon.
Der Simon, ja.
Und dann ist es so, wenn er hier das genau, er wird es wahrscheinlich machen, weil er so fürchterlich durch das Fernsehen eins aufs Dach gekriegt hat. Denn die haben den Psi-Film abgesetzt, weil er unmöglich war.
Ja.
Und dann will er ja die Frage aufwerfen, wir sehen keinen vernünftigen Ansatz zu einer spiritistischen These, wo ist dieser Ansatz?
Ja.
Nicht? Den suchen wir. Und dann möchte ich mich zur Diskussion melden und werde erstmal meine Meinung zu dieser Vereinsgeschichte sagen, nicht? Ich werde da keinem auf die Füße treten, ich werde da sehr bestimmt eben meine Meinung sagen, dass ich das Ganze für nicht gut zu verantworten behalte. Nicht? Und dass ich mich davon getrennt habe, eben in dem Augenblick, als ich merke, dass er mit ungelegten Eiern in unsachlicher Weise an die Öffentlichkeit kommt. Ich werde das dann einfach abtun, ich werde auf dieses sensorisch-perzeptive Phänomen hinweisen. Ich werde dann aber Benders Frage aufgreifen, wo liegt der, dann werde ich Ihnen sagen, kommen Sie in mein Seminar, ich will versuchen, Ihnen den Ansatz aufzuzeigen. Und ich werde Ihnen zeigen, dass es nicht klug ist, einfach zu sagen, dass es solche Dinge gar nicht geben kann.
Ja. Nun nochmal was anderes. Sie sagten, also das hier ist das kleine 1x1 für solche. So
ein Schulprogramm vielleicht besser.
Ja, ja, wieso eigentlich kann man das jetzt hier aussehen? Ist es nicht die symmetrische Maximdifferenz?
Ja, denn Sie müssen von dem ausgehen, was wir wirklich wissen.
Ja.
Sie können doch nicht gut vier Fehler in den Boden rennen und sagen, ja, mir hat mal einer gesagt, ich kriege ein Dach geschenkt, wird schon passen.
Ah, ja.
Ja, auch nicht. Sie müssen vom Fundament anfangen.
Ja, klar.
Sie müssen zunächst die materielle Welt verstehen.
Ja.
Und Sie müssen dann versuchen, auf indirektem Wege, niemals direkt, sondern auf indirektem Wege, von der Eindeutigkeit dieser Welt, wie es zum Beispiel uns hier in Gleichung 8 oder später in Gleichung 19 entgegentritt, zu schließen, warum existiert diese Struktur? Wie muss die übergeordnete Ganzheit in dem unserer materiellen Welt nahen Bereich eigentlich strukturiert sein? Und da kommt jetzt diese ganze übergeordnete Gefüge, aus dem das ja praktisch nur eine Projektion ist, zur Wirkung. Jetzt muss man mit diesen Begriffssystemen operieren. Da kommt dann der Begriff der Totalität hinein, von gerade Null und von höheren Graden und so weiter und so fort. Nicht? Und dann kann man, und zwar fußen muss das Ganze auf einer Eigentümlichkeit unserer Welt.